Hallo, mein Name ist Andreas Sator und das ist Sonne und Stahl. Klimakrise, Artensterben, die Probleme sind bekannt. Hier sind die Lösungen. Hallo ihr Lieben, das Jahr nähert sich dem Ende und wie schon 2023 gibt es auch heuer einen globalen Rückblick auf die Dinge, die sich in puncto Klima getan haben. Wie schon in der letzten Folge von Sonne und Stahl gesagt, denke ich, dass viele von uns zu wenig bewusst ist, wie viele Dinge sich eigentlich in die richtige Richtung bewegen im Kampf gegen die Klimakrise. Darum wollte ich auch diese Rückblicksfolge damit beginnen, was heuer Mut gemacht hat. Zu Gast ist Gernot Wagner, er ist Klimaökonom an der Columbia Business School. Das Ganze findet in Zusammenarbeit mit der Wochenzeitung Falter statt. In der aktuellen Ausgabe vom Falter gibt es das Interview auch zu lesen. Im Naturteil und im Falter Natur Podcast könnt ihr es ebenfalls hören. Also wer das jetzt im Falter-Podcast hört, am besten gleich Sonne und Stahl in eurer Podcast-App abonnieren, dann bekommt ihr in Summe ein tolles Angebot an konstruktivem Nachhaltigkeitsjournalismus. Das Gespräch mit Gernot ist, wie ich finde, wunderbar geworden, mir hat es Mut gemacht und ich hoffe, euch geht's ähnlich. Feedback wie immer gerne unter sonneundstahl.at/kontakt. Und jetzt let's go! Lieber Gernot, wenn es um den Klimawandel geht, dann geht es ja oft um Katastrophenmeldungen. Ich möchte mit dir ein realistisches Bild skizzieren von dem, was da auf der Welt los ist, was sich politisch, wirtschaftlich und sozial tut. Aber ich würde gerne, weil wir sonst eh so oft über die anderen Dinge reden, mal anfangen mit der Frage, was ist denn heuer passiert, ob jetzt wirtschaftlich, politisch oder gesellschaftlich, was dir Mut gemacht hat, was Klima und Nachhaltigkeit betrifft?
Oh, das, okay, also es begann mit Krise, deine Einleitung, und jetzt sind wir beim Optimismus. Welcher Wochentag ist heute? Also so Montag, Mittwoch, Freitag bin ich optimistisch, Dienstag, Donnerstag, Samstag. So optimistisch ist, okay, ich sitze hier in Amerika, zum Beispiel, meine Frau ist eine Abtreibungsärztin, also Probleme gibt es genug. Optimistisch in Sachen Klima, würde ich sagen, sind vor allem die fundamentalen technologischen Trends, die noch schneller, noch mehr in die richtige Richtung zeigen, als bis vor kurzem. Also, okay, Solaranlagen. Also in Deutschland gibt es mittlerweile Unternehmen, die verkaufen Solaranlagen als Gartenzäune. Heißt jetzt nicht, dass also Solarzellen billiger sind als Holz, aber okay, der Hund bleibt drinnen und im Garten und das Auto wird teils durch diesen Gartenzaun aufgeladen. Und natürlich, das kostet jetzt noch ein bisschen mehr als das Holz, aber eigentlich, die Trends zeigen alle in die Richtung, dass es so billig wird, dass wir vielleicht in 10, 20 Jahren sprechen werden und die Frage ist, was tun wir mit diesem billigen Strom? Warum brauchen wir das alles? Welche Unternehmen gehen jetzt wieder bankrott? Nicht, weil der Energiepreis so hoch ist, sondern weil niemand mehr für den Strom bezahlen möchte, weil er ihn jeder alleine zu Hause herstellen, produzieren und speichern kann. Batterienpreise sind ja auch so stark nach unten unterwegs. Und so Elektrolyseanlagen. Wir sprechen vom grünen Wasserstoff als die Rettung für die Föst und so weiter. Okay, ich weiß nicht, ob es tatsächlich eine Rettung für die Föst wird. Für ThyssenKrupp war es nicht. LONGi, das weltweit größte Solarunternehmen, dem es übrigens in Sachen Solaranlagen erst nicht so gut geht, weil die Preise so niedrig sind, die versuchen es jetzt mit Elektrolyseanlagen. Und alles, was wir über Economies of Scale, wie es auf gut Englisch heißt, wissen, bedeutet, dass die auch nur noch viel besser und noch viel billiger werden können. Optimistisch genug?
Ja, Sonst noch? Was macht dir sonst Mut?
Okay, also ich nehme an, du möchtest über Politik sprechen. Oder zumindest, okay, gibt es da was Positives zu berichten? Also auf nationaler Ebene hier in Amerika natürlich nicht. Da wird es noch viel schlimmer, als vielleicht viele von uns glauben. Was mich optimistisch stimmt, ist im Prinzip, was dann auf lokaler Ebene passiert, wo das Pendel vielleicht sehr, sehr rasch jetzt, rascher als sonst, also das auf alle Fälle, in die richtige Richtung schwenkt, wo Bundesstaaten, natürlich also die Klassiker, Kalifornien, New York und so weiter, aber dann auch Städte jetzt Dinge tun, die sonst nicht passiert werden. Also New York bekommt jetzt eine City-Maut zum Beispiel. Wir haben auch, also gibt es 8 Millionen New Yorker, 20 Millionen, die behaupten, in New York zu wohnen. Also da sind 12 Millionen Tullnerfelder dabei. Und die bezahlen jetzt alle ab 5. Jänner 9 Dollar, um in die Stadt südlich aus Manhattan hineinfahren zu können. Was bedeutet das? Okay, das bedeutet eine Milliarde oder so Reingewinn pro Jahr, die dann für öffentlichen Verkehr und so weiter ausgegeben wird, was ja so jemand, der irgendwann einmal U-Bahn gefahren ist, einerseits in Wien und dann in New York, weiß, wir Investitionen brauchen in dieser Stadt, in New York. Natürlich weniger Verkehr. Weniger Verkehrstote, weniger Kinder, die an Asthma leiden und so weiter. Und okay, wie so oft, also nur weil es in New York passiert, heißt das nicht, dass es überall passieren wird. Aber natürlich ist das signifikant, wenn the Capital of the 20th Century, die Hauptstadt des 20. Jahrhunderts, dann vielleicht doch im 21. Ankommt und Dinge tut, die andere auch machen können, auf lokaler Ebene. Heißt jetzt nichts in Sachen nationaler Klimapolitik, internationaler Klimapolitik, aber ja, das lokale Pendel schwingt derzeit sehr, sehr hart in die richtige Richtung und nicht nur in Städten in liberalen, blauen Bundesstaaten, sondern okay, jede Stadt wählt links im Prinzip, egal ob das jetzt Austin, Texas ist oder Minneapolis, St. Paul, Minnesota, New York, Kalifornien und so weiter natürlich genauso.
Bleiben wir noch bei guten Dingen, die passieren. Ich habe in den letzten ein, zwei Monaten sowohl von Reuters als auch Bloomberg tolle Nachrichten gelesen. Bei Reuters wurde eine Studie zitiert, die davon ausgeht, dass in China Peak Oil bei der Nachfrage erreicht sein könnte. Und Bloomberg hat einen tollen Artikel über den Solarboom, der endlich auch Indien erreicht, geschrieben. Indien und China haben gemeinsam 40% der CO2-Emissionen der Welt.
Und tatsächlich, also CNOOC, also das nationale chinesische Ölunternehmen, spricht von Peak Oil. Also schneller als angenommen, vor allem auch schnellere Emissionsreduzierung, weil also es ist ja jetzt nicht Öl wird ersetzt durch andere schlechtere Dinge, sondern tatsächlich mehr als 50% der neu angemeldeten Autos in China sind mittlerweile Elektro. Nicht alle voll Elektro, teilweise Plug-in Hybrid, aber das sind 50% derzeit insgesamt. Vor 5 Jahren waren es 5%. Jetzt noch nicht norwegische Dimensionen, wo es, glaube ich, über 85% mittlerweile Elektrofahrzeuge sind. Aber die Trends gehen auf alle Fälle in die richtige Richtung. BYD, große chinesische Autohersteller. Also die haben nicht nur mittlerweile in Städten eine Verkaufsstelle, sondern die sind global unterwegs. Und haben im Prinzip, also der BYD Seagull, dieses berühmt-berüchtigte Auto, das mir mittlerweile um die 10.000 Dollar, 10.000 Euro gibt, jetzt nicht so das, okay, ja, billiges chinesisches Auto kann man nicht fahren, sondern wahrscheinlich um einiges besser als die typischen amerikanischen und vielleicht sogar in Deutschland hergestellten Wagen. Und vielleicht das wirklich Faszinierende ist ja, mittlerweile ist Elektromobilität, also Elektroautos, so prominent, weil es tatsächlich eine in Amerika bipartisan, also überparteiliche, mehr oder weniger Lösung ist, wo die Linksliberalen, also Leute wie ich, Stadtmenschen ohne Führerschein, mittlerweile sagen, eigentlich Elektrofahrzeuge, das ist so für die daran angewiesen sind ans Auto. Jeder, der kann und will und möchte, braucht gar keines, steigt von Auto auf Rad und Öffis um und die Trends zeigen ja in die richtige Richtung. So, kennst du über Wien besser diese Zahlen als ich, aber Österreich insgesamt, ja, außerhalb Wiens, Autobesitz steigt immer noch. Innerhalb Wiens geht's runter. Ist es schon seit jeher runtergegangen. Und diese Trends werden ja noch immer schneller. Zurück zum Großen. Ja, Peak Oil einerseits, Peak Emissions in China, ja genauso. So, der letzte Fünfjahresplan, der 14., hätte gesagt, dass bis 2030 Emissionen fallen sollten. Was sie dann auch tun. Wenn es in dem Fünfjahresplan steht, dann passiert es auch. Mittlerweile wissen wir, dass Emissionen in China höchstwahrscheinlich nächstes Jahr, 2026 vielleicht am spätesten, einen Höhepunkt erreichen werden und dann runtergehen. Warum? Großteils Solar im Power-Sektor, im Energiebereich und Elektrofahrzeuge, Peak Oil im Mobilitätsbereich.
Gerne, jetzt haben wir ganz viel über Technologien gesprochen, über Wirtschaft, Energiesektor, ein bisschen auch über Politik. Die meisten WissenschaftlerInnen sind sich ja einig, dass nur mehr Solar- und billigere E-Autos, dass es ohne dem nicht geht, aber dass das alleine ja nicht genug ist, sondern dass es auch viele Maßnahmen braucht für Infrastrukturen, am Ende des Tages auch die. Zumindest ein Teil der Bevölkerung, der mitspielt und auch sein Verhalten ändert, was vielleicht andere Anreize gibt oder wenn man selber aus Idealismus was ändert. Wie stehst du dazu und gibt es da auch Dinge, die sich positiv verändern?
Also klar ist es Teil der Lösung. Wie stehe ich selbst dazu? Also, okay, willkommen in meiner Wohnung. 750 Quadratmeter, da ist der Hund da hinten, die Kinder sind mittlerweile in die Schule gegangen. Aber okay, so, muss ein jeder so leben? Nein, natürlich nicht. Hat es Vorteile? Ja, klar, hat es. Und diese so Generationenwechsel im Prinzip, also diese Trends, die sich natürlich, also großteils sehr, sehr langsam abzeichnen, aber dann positive Kipppunkte, Stichwort positive Kipppunkte, dann plötzlich geht es wirklich rasch und dann gibt es kein Zurück mehr. So auf die Art, okay, diese Normen, die Tatsache, dass das Recht aufs Einfamilienhaus und die zwei Autos in der Garage im österreichischen Staatsvertrag steht, ist ein Problem, natürlich. Aber dann verändert sich das rasch von einer Generation aufs andere und dann gibt's kaum mehr ein Zurück. Dann ist das so ungefähr so wie, keine Ahnung, so Facebook, so die frühere Generation, die unter 20-Jährigen haben gar keinen Account mehr, weil das war mal so. So vor 40 Jahren gab es das gar nicht, natürlich, vor 20 Jahren. Und da gab es so dieses Jahrzehnt dazwischen. Und jetzt gibt es wieder andere Dinge, wo es im Prinzip kein Zurück mehr gibt. Und okay, zurück zum Klima, zum Klimaschutz, zur Verhaltensänderung. Eigentlich wahrscheinlich das Faszinierendste, diese Trends jetzt, wo möchte die nächste Jungfamilie wohnen? Wo möchte sich die Jungfamilie in dieser großen Entscheidung, also wo wohnen wir, wann, wie und so weiter, die macht man einmal, zweimal im Leben. Und okay, bis vor kurzem war es tatsächlich so, okay, raus aus der Stadt. So als 18-Jähriger, so zum Studium rein und danach raus. Und im Endeffekt, das gibt es jetzt auch immer noch teilweise, immer noch zu viel. Aber diese Trends verändern sich gerade sehr, sehr stark und sieht man bereits in den Statistiken. Was, okay, jetzt nicht nur, also für Wien, für die große österreichische Stadt, Gutes bedeutet, aber okay, ich komme tatsächlich aus Amstetten, Niederösterreich ursprünglich. Vielleicht das Faszinierendste ist, was sich da am Hauptplatz in Amstetten tut, anstatt also im ersten in Wien oder sonst wo, wo es diese Trends schon länger gegeben hat. Gibt es da noch weiter Polarisierung dann? Ja, auch klar. Also diese liberalen Inseln inmitten der amerikanischen Farben, also die blauen liberalen Inseln inmitten der Stadt, und das große republikanische Rot, draußen herum. Also die Farben sind anders in Österreich, genau umgekehrt. Aber im Endeffekt, diese Polarisierung, die ja dann oft als negativ beschrieben ist, die zeigt tatsächlich wichtige, richtige, würde ich sagen, Trends in die richtige Richtung, wo das Pendel dann leicht schwingen kann und es also auf nationaler Ebene radikale Veränderungen bewirken könnte. Bottom-up, Community, Stadt, Gemeinschaft zeigen diese Trends in die richtige Richtung.
Und ich streue noch ein, auch beim Ernährungsverhalten ändert sich was. In Österreich ist der Fleischkonsum oder Fleischabsatz korrekterweise pro Kopf seit 2000 von 68 Kilo auf im Jahr 2023 durchschnittlich 58 Kilo
Wow,
gesunken,
ja.
also 10 Kilo. Und wenn man davon ausgeht, dass ältere Generationen ihr Verhalten relativ wenig verändert haben, sieht man da, was in den jüngeren Generationen sich auch da tut.
Und ja, also eigentlich, ja, also okay, in Amstetten in den 80er Jahren aufgewachsen, okay, Veganer, Vegetarier zu sein, war schwer. Okay, als wir, ich glaube, wann war es 2009, als wir zum ersten Mal, was ich meiner Mama gesagt habe, dass ich ihr Essen nicht mehr essen werde, das war damals, okay, das war damals ein radikaler Schritt, natürlich, klar. Und okay, mittlerweile gibt es ja die vegane Kochlehre in Österreich zum Beispiel. Und da ja genauso, okay, so wird das dann irgendwann einmal zurückschwingen. Schwer, sehr, sehr schwer. Da geht es ja auch um sehr, sehr persönliche Entscheidungen, klar. Und da geht es ja um viel, viel mehr. Das ist ja jetzt nicht so, dass ein jeder jetzt, eine jede entscheidet, okay, ich ernähre mich vegetarisch, vegan wegen dem Weltklima, sondern oft ist ja das tatsächlich wegen der eigenen Gesundheit. Ich selbst lebe länger. Ich selbst habe ein besseres, gesünderes Leben. Und diese Verknüpfungen sind natürlich genauso, vielleicht sogar noch viel wichtiger als so manches andere.
Gernot, bevor wir die Welt allzu sehr durch die rosarote Brille betrachten,
Pessimismus.
reden wir über Trump 2. Was kommt auf die USA, was kommt auf die Welt in puncto Klimapolitik zu?
Okay, was kommt auf die Welt zu? Ist wieder was anderes. Da kann ich gleich wieder beim Optimismus beginnen. Also, okay, was wird passieren? Amerika wird aus dem Pariser Abkommen wieder aussteigen. Klar. Also eigentlich nicht so klar, aber höchstwahrscheinlich, ja. Ist das beim ersten Mal auch schon passiert. Dieses Mal geht es schneller. Also Amerika wird das viel schneller tun. Was bedeutet das? Eigentlich vielleicht auch etwas Positives. Was es wirklich bedeutet, ist, dass die Trump-Lobbyisten, also die Trump-Familie, jetzt nicht bei den nächsten Klimaverhandlungen erscheinen wird, sondern im Prinzip ausgestiegen ist. Das heißt, die amerikanischen Diplomaten, Diplomatinnen, die ja im Endeffekt nichts Gutes tun würden, wenn sie für Trump und Trumps Politik sprechen, sind einfach ganz weg von diesen Gesprächen. Und da gibt es wahrscheinlich dann irgendwo eine Gegenveranstaltung. Klar, okay, das ist jetzt dann im Prinzip deine Aufgabe, die Aufgabe der Medien, zu sagen, okay, worauf fokussiere ich mich? Auf die Gegenveranstaltung, das Kasperltheater da irgendwo oder halt auf die Tatsache, dass China konstruktiv bei diesen Gesprächen dabei sein wird, dabei sein möchte, um im Prinzip jetzt nicht nur positiv natürlich, aber im Prinzip aufzuzeigen, dass es tatsächlich vernünftige, realpolitische Mächte gibt. In Europa wird das Pendel schneller in die richtige Richtung schwingen, weil es in Amerika dieses Gegenpol gibt. Und das ist wieder etwas Gutes. Das heißt, aus weltpolitischer, weltklimapolitischer Sicht. Okay, in Amerika auf nationaler Ebene, also da, okay, die Zahlen kennen wir jetzt noch nicht für die nächsten 4 Jahre, aber für 2019 gab es diese Berechnung. Also Lancet, das britische Medizin-Journal, da gab es so eine Lancet-Kommission, die 2019, also das Jahr vor Covid, das hat jetzt mit Covid noch nichts zu tun, im Jahr 2019 starben in Amerika mehr als 22.000 Menschen mehr durch Luftverschmutzung, durch die Rücknahme von umweltpolitischen Maßnahmen unter Trump, als es sonst der Fall gewesen wäre. Und im Endeffekt, so diese Zehntausenden von Toten werden die neue Realität und nichts davon ist gut. Also verdammt schlecht, klar. Wie gesagt, auf internationaler Ebene würde der Pendel vielleicht sogar stärker in die richtige Richtung schwingen. Und dann tut sich tatsächlich sehr, sehr viel auf lokaler Ebene. Stichwort City Maut in New York. Okay, die ist tatsächlich jetzt gekommen, mehr oder weniger, zwischen 5. November und 20. Jänner, wegen der Trump-Wahl. Hätte schon im Juni letzten Jahres kommen sollen, aus politischen Gründen, hat die Gouverneurin aus New York verzögert. Und jetzt wegen der Trump-Wahl kommt es rascher, als es sonst wahrscheinlich der Fall gewesen wäre. Okay, $9 pro Autofahrt in die Stadt heißt jetzt noch nicht, dass alle externen Kosten hier internalisiert werden durch diese City-Maut. Aber okay, wie man aus der österreichischen Klimapolitik auch kennt, CO2-Steuer zum Beispiel, von 0 auf 30 ist es um einiges schwieriger als von 30 auf 40 oder von 30 auf 60 oder 30 auf 130, was ja dann eigentlich automatisch gehen wird.
Was wäre eine City-Maut, die die externen Kosten internalisiert, circa in New York?
Ich habe tatsächlich selbst dazu ein paar Berechnungen gemacht. Du sitzt gerade, gut. $150 pro Autofahrt in die Stadt. Zu Stoßzeiten. Also das heißt jetzt nicht, also jedes Auto zu jeder Zeit und natürlich unter bestimmten Bedingungen. Aber rein der Stau, rein die externen Effekte, dass da jetzt ein zusätzliches Auto in die Stadt reinfährt und im Endeffekt Stau verursacht, nicht nur für den einen Häuserblock, sondern für alle Autofahrer dahinter und dass die jede Stunde viel, viel Geld kostet, jede Stunde, die man im Verkehr steckt und so weiter. Also nur die Staukosten unter bestimmten Konditionen, also nicht jede Autofahrt, wie gesagt, $150. Pro Auto, einmal hinein, also nicht pro Auto auf der Lebzeiten oder so, aber eine Fahrt in die Stadt hinein, 150 externe Kosten. Was so viel heißt wie, okay, wenn wir jetzt mit einer City-Maut von $150 beginnen würden, also heißt das natürlich, dann können wir Autos gleich verbieten, also niemand, kaum jemand würde das bezahlen. Also realistisch ist es natürlich nicht jetzt zu sagen, okay, das bräuchten wir, so eine hohe City-Maut, aber es zeigt tatsächlich in die richtige Richtung, also es zeigt im Prinzip in die Richtung zu sagen, ja, es gibt tatsächlich gesamte Straßen, Häuserblöcke, Grätzl in New York, Soho, NoHo am Wochenende zum Beispiel, um jetzt ein Beispiel zu nennen, wo wahrscheinlich die rationale, beste Antwort wäre, Autos vollkommen aus diesen Gebieten zu verbannen. Was natürlich auch ein ökonomisches Instrument ist, also eine vollkommene Verbannung ist halt eine unendlich hohe City-Maut und die wäre tatsächlich in manchen Bereichen angebracht. Aber tatsächlich, also zumindest diese 100, $150 pro Autofahrt am Wochenende nach Soho hinein. Also Soho jetzt auf Wiener Dimensionen, das ist ungefähr so die so Neubau trifft, Shoppingviertel oder so. Oder also Kreuzberg, Berlin, so auf die Art. Wo tatsächlich ein jedes Auto so viel externe Kosten verursacht, dass man am besten gar nicht hineinfahren lässt.
Gernot, blickt man noch auf die USA. Du hast jetzt davon gesprochen, die erste Trump-Präsidentschaft hat wegen verschiedenster Maßnahmen zu 22.000 mehr Todesfällen geführt, vor allem durch Luftverschmutzung. Gleichzeitig würde es global im Rest der Welt eher wieder ein Anschub sein, mehr zu machen in der Klimapolitik. Aber wenn wir uns jetzt nur mal anschauen, was ist für ein Effekt auf die CO2-Emissionen innerhalb der USA zu erwarten? Wenn ich jetzt sage, wir schauen jetzt nur auf die 7,7 Milliarden Menschen außerhalb der USA und ob die Amerikaner ein bisschen bessere oder schlechtere Luft haben, ist mir jetzt als Europäer egal, was es natürlich nicht ist, aber lass uns das mal annehmen. Jetzt gibt es diese Trends, die du angesprochen hast, also ob jetzt Trump oder Biden oder Harris Präsidentin ist, Solaranlagen werden trotzdem billiger, E-Autos werden trotzdem billiger, Elektrolyseure werden trotzdem billiger. Und was ist denn da zu erwarten, was die CO2-Emissionen betrifft?
Also, okay, die gehen natürlich rauf in Amerika kurzfristig. Und ich sollte eigentlich sagen, also das natürlich sollte ich qualifizieren, also die werden raufgehen, also weiter runter nicht und vielleicht, okay, so ich bin tatsächlich Ökonom, tut mir leid, das heißt, okay, wir schauen wir uns so die Aktienmärkte an am 6. November, okay, Ørsted, Vestas, also Windunternehmen, Windentwickler, deren Aktien fielen um so 15% oder so, also radikal runter, am Tag nach der Wahl. Okay, also Offshore Wind zum Beispiel wird keine neuen Anlagen mehr geben. Also da gibt es so diese, so Trump glaubt, dass Windanlagen töten und so weiter. Also solche Dummheiten, die tatsächlich wirklich nichts mit Realität zu tun haben. Aber egal, da wird es Maßnahmen geben, die zu Emissionsanstiegen führen werden, jetzt verglichen mit der Welt ohne Trump. Okay, sofort das Gegenbeispiel, sofort der Optimismus. Trump 2016 bis 2020 war natürlich genauso schlecht. Emissionen sind gestiegen. Okay, was war der Effekt? 2020 wurde Joe Biden gewählt mit einer Klimapolitik, mit einem Wahlprogramm, das vielerlei Hinsicht radikaler war als Bernie Sanders 2016. Also der Links-Linke 2016, der damals ein sehr, sehr radikales, verglichen mit Hillary Clinton, ein sehr, sehr radikales, ambitioniertes, also ich würde jetzt nicht sagen radikal jetzt in Sachen unangebracht radikal, aber tatsächlich sehr, sehr ambitioniertes Klimaprogramm hatte. Und Joe Biden übertrumpfte das 2020. Und dann 2022, Inflation Reduction Act, war tatsächlich das ambitionierteste Klimaschutzprogramm überhaupt, vielleicht sogar weltweit, in Sachen Subventionen und Methansteuer und so weiter. Und okay, das ist jetzt wieder der Optimismus, der Pendelschwung, wo die nächsten 4 Jahre gehen Emissionen rauf. Okay, du hast es gesagt. Da gibt es andere 7,7 Milliarden Menschen auf der Welt, deren Emissionen vielleicht stärker runtergehen werden. Die Solaranlagen, die für Amerika bestimmt waren, werden jetzt durch Exportzölle nicht hier installiert werden. Die werden woanders installiert. Die werden in Pakistan installiert. Die werden in Indonesien installiert. Okay, hat jetzt der indonesische Präsident vor 2 Wochen den Kohleausstieg innerhalb 15 Jahren angesagt, weil Trump gewählt wurde? Weiß ich nicht. Weiß nicht, ob das auch Teil des Pendelschwungs war. Weiß niemand außer ihm persönlich. Aber tatsächlich, da tut sich jetzt so viel und vielleicht mehr außerhalb Amerikas, dass Emissionen insgesamt vielleicht sogar gar nicht in die Höhe gehen. Und vielleicht ein ganz direktes Beispiel dazu. Also derzeit unter Biden gibt es LNG-Export-Bann. Also es gibt keine neuen Exportanlagen für Flüssiggas. Okay, was bedeutet das insgesamt? Das bedeutet, dass Gaspreise in Amerika billiger sind, niedriger sind, als sie es sonst gewesen wäre. Also wenn jetzt da mehr Gas für den Export bestimmt worden wäre, Flüssiggas ist teurer als Gas, das in Amerika selbst verbrennt wird. Okay, Gaspreise hier sind niedriger, Emissionen sind deshalb höher. Also weniger Leute installieren Wärmepumpen, weniger Leute installieren Solaranlagen, mehr Leute verbrennen Gas in der eigenen Wohnung für die eigene Heizung, als es sonst der Fall gewesen wäre. Okay, Trump, also am ersten Tag wahrscheinlich, 20. Jänner, wird diesen Export-Ban rückgängig machen. Das heißt, innerhalb der nächsten 18 Monaten oder so wird es neue Export-Terminals geben. Mehr Erdgas wird verkauft, wird exportiert, wird nach Europa verschifft, zu den drei neuen deutschen Import-Terminals zum Beispiel. Okay, das heißt jetzt weniger Abhängigkeit von russischem Gas, was ja gut ist insgesamt. In Amerika gehen Gaspreise deshalb rauf, Emissionen in Amerika gehen deshalb runter. Insgesamt glaube ich nicht, dass das einen groß genugen Effekt haben wird, dass Emissionen in Amerika auch runtergehen. Und übrigens, der insgesamte Effekt ist ja jetzt dann, dass Gaspreise anderswo teilweise niedriger werden. Das heißt, Amerikaner werden jetzt mehr Wärmepumpen installieren und Europäer vielleicht geringfügig weniger Wärmepumpen. Warum? Weil Flüssiggas aus Amerika über den Atlantik verschifft wird. Das heißt, insgesamt ist es tatsächlich kompliziert, komplex und auf langfristige Sicht, glaube ich, macht es jetzt kaum einen Unterschied, ob im Jahr 2025 amerikanische Emissionen leicht höher oder leicht niedriger sind. Es geht um die Trends.
Du hast mal, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt, ohne Trump 1 keine Greta Thunberg.
Erwarte ich eine neue Greta? Oder?
So. Genau, erwartest du, die Klimabewegung ist ja ein bisschen eingeschlafen oder man könnte auch sagen, vielleicht ist sie einfach schon institutionalisiert. Erwartest du da einen Pendelschwung?
Vielleicht. Also eigentlich das Faszinierende und vielleicht aus vielerlei Sicht Traurige jetzt, um ein bisschen weiter beim Pessimismus zu bleiben, ist, dass die zumindest sofortige Reaktion auf die Wiederwahl Trumps hier in Amerika nicht so war wie damals 2016. Also 2016 gab es sofortige große Proteste in New York, in Washington und so weiter. Science March on Washington und die Klimabewegung wurde mobilisiert und so weiter. Dieses Mal auf diese so Fridays for Future, Greta Thunberg und so weiter, jetzt gesehen, gab es eigentlich viel mehr Resignation. Viel mehr so, what do we do now? Warum ist das wieder mal passiert? So diese Resignierung zu sagen, okay, zum zweiten Mal versucht, eine höchst qualifizierte Frau als Präsidentin Amerikas zu haben und wieder mal wurde jetzt zum zweiten Mal Trump gewählt, braucht keine Adjektive da hinzufügen. Im Endeffekt aus Klimabewegungsseite ist Resignation bemerkbar, was natürlich schlecht ist. Das heißt, nein, ich würde jetzt nicht annehmen, dass es jetzt innerhalb von Wochen im Prinzip eine neue Greta Thunberg geben wird durch die Wahl Trumps. Aber natürlich, also da tut sich jetzt vor allem wieder auf lokaler Ebene, also vielleicht jetzt nicht eine Greta, auf nationaler, globaler Ebene im Endeffekt, sondern viele lokale Politiker, Politikerinnen, die radikalere, angemessen radikal, ambitioniertere Klimapolitik jetzt in Städten, in Gemeinden, Gemeinschaften und nicht nur vorschlagen, nicht nur dafür protestieren, sondern vielleicht sogar als Bürgermeisterinnen und Lokalpolitikerinnen und so weiter sich ans Zeug legen, um tatsächlich auch auf politischer Ebene etwas zu machen. Also City Mount, vielleicht das ist nur ein Beispiel. Okay, da gibt's zehntausende andere Städte, die das genauso bräuchten. Und nicht nur in Amerika, natürlich, wo es genauso angemessen wäre. Okay, wie wird das passieren? Okay, das passiert, weil die Bürgermeisterin in Phoenix, Arizona, Kate Gallego, sagt, okay, wir sind eine demokratische Insel innerhalb eines türkisen Bundesstaates, also eines Swing States, der manchmal demokratisch, manchmal republikanisch wählt. Übrigens, ihr Mann, ihr Ex-Mann, Ruben Gallego, ist jetzt Senator aus dem Bundesstaat Arizona. Trotz der roten Welle wurde er als Demokrat gewählt. Und ja, Kate als Bürgermeisterin, Studienkollegin übrigens, also ich kenne sie da von damals, von vor 20 Jahren ziemlich gut, ist jetzt als Bürgermeisterin unterwegs und macht Dinge, die vielleicht sonst nicht der Fall gewesen wäre. Also vielleicht weniger Gretas und mehr Kates in diesem Fall.
Gernot, neben all den positiven Entwicklungen sagt die Internationale Energieagentur auch voraus, dass im Vorjahr der Kohleverbrauch auf der Welt auf einem Allzeithoch war. Ich habe dann auch gesehen, wenn wir auch über positive Entwicklungen in den USA sprechen, so Texas ist ja neben einem Ölstaat mittlerweile auch ein Solarstaat, aber ich habe dann gesehen, in West Virginia kommt trotz all der Verbesserungen bei den Erneuerbaren 90% der Elektrizität aus Kohle.
Ja.
Da war meine erste Reaktion, what the fuck, geht da ab? Und Kohle ist ja etwas, was uns jetzt in Österreich wenig beschäftigt, aber was global für die Emissionen und damit für unsere Zukunft und Gegenwart noch größer wiegt als Öl oder Gas. Wie kann das sein, dass Erneuerbare so billig sind wie nie zuvor, so stark ausgebaut werden wie nie zuvor, meistens billiger schon sind als Kohle, Strom, dass trotzdem so viel Kohle nach wie vor verbraucht wird?
Ja. Also okay, also eigentlich wahrscheinlich, vielleicht hast du diese 90%-Statistik West Virginia in meiner eigenen Trump-Kolumne im Standard gelesen. Mm. Am 14. November, glaube ich, ist herausgekommen. Ja, also klar, schlecht, natürlich, sehr schlecht. Aber eigentlich, der Punkt in dem Absatz, glaube ich, falls ich mich richtig erinnere, war, dass trotz 90% Kohle Elektrofahrzeuge auch in West Virginia die bessere Lösung fürs Klima sind. Und ja, okay, wieder beim Optimismus. Ich glaube, der Titel der Kolumne, Verbrennerverfechter Trump, kann das Unvermeidliche nur hinauszögern. Also okay, auch da, gut. Kohle selbst, natürlich verdammt schlecht. Und ja, in Amerika gibt es, glaube 209 laufende Kohlekraftwerke. Immer noch. Okay, hier ist der Optimismus. Keines dieser Kohlekraftwerke würde heute profitabel gebaut werden können. Oder mit anderen Worten, der einzige Grund, warum es diese Kohlekraftwerke nicht nur in Amerika, sondern weltweit im Endeffekt immer noch gibt und warum sie teilweise sogar außerhalb Amerikas, außerhalb Europas immer noch gebaut werden. Warum? Langfristige Verträge, 30-jährige Verträge, wo ja 90% Kohlestroms global in Verträgen steckt, die noch länger als 20 Jahre dauern werden. Das heißt, das hat jetzt nichts mit der Ökonomie zu tun, also jetzt nichts mit der Tatsache, dass Kohlestrom irgendwie billiger wäre. Ist er nicht. Aber da geht es um die Tatsache, dass okay, die gebauten Kohlekraftwerke in diesen langfristigen Abnahmeverträgen stecken. Und warum in teilweise noch neu gebaut werden, okay, weil im Endeffekt, okay, Stichwort Klima, es wird alles so, es werden alle Formen der Elektrizität so sehr gebraucht. Also China investiert ja auch mehr in Atomstrom und Solaranlagen genauso, natürlich, dass tatsächlich teilweise Kohlekraftwerke immer noch gebaut werden, aber eben nicht, weil sie die billigste Form der Elektrizitätsgewinnung sind, sondern weil wir noch immer in so einer Situation sind, wo halt, okay, das war immer schon so, wir haben die Technologie, das 100-Megawatt-Kraftwerk zu bauen geht leicht, die Kredite gibt es immer noch und wenn es irgendwo lokale Konditionen gibt, wo im Prinzip die Politik übereinstimmt und sagt, ja, wir lassen die Haushalte mehr für den Strom bezahlen, damit wir schnell, rasch unsere Industrie hier entwickeln können und wieder mal einen 20-Jahres-, 30-Jahres-Vertrag unterzeichnen, der sich nicht mehr rentieren würde. Aber, also, wenn Haushalte dafür wählen und genug dafür zahlen oder keine Wahl haben und genug dafür zahlen, dann lässt sich das immer noch leider finanzieren. Okay, zurück zur globalen Statistik. Ja, Strom aus Kohle ging immer noch hinauf letztes Jahr oder dieses Jahr auch. Auch da gibt es diesen globalen Trend, dass der Peak innerhalb der nächsten 2 bis 5 Jahre oder so erwartet wird, was übrigens erst der erste Anfang ist. Also es geht ja nicht darum, jetzt den Emissionsanstieg einzudämmen, sondern es geht ja darum, Emissionen direkt auf Null zu setzen. Also für die Mathematikerinnen, die uns dazuhören, es geht ja um die tatsächliche Zahl, die auf Null geht, nicht um die erste, zweite oder dritte Ableitung hier, die tatsächlich mittlerweile, also die beginnen mittlerweile in die richtige Richtung zu zeigen. Also der Anstieg des Anstiegs steigt nicht mehr an, so auf die Art, aber ja, Emissionen, CO2-Konzentrationen in der Luft steigen ja immer noch an. Also Emissionen müssen tatsächlich auf Null. Nicht mehr Kohle zu bauen, nicht mehr Kohlestrom, nicht mehr Emissionen aus Kohle auszugeben, wäre der erste Anfang der. Und okay, den Schritt wird die Welt tatsächlich innerhalb der nächsten 2 bis 5 Jahre setzen.
Gernot, gehen wir mal ins global und klimapolitisch nicht irrelevante, aber nicht in diesen Größenordnungen relevante Österreich. Auch da gibt es ja ganz positive Entwicklungen. Ich habe mal angeschaut, die Emissionen, Allzeithoch war 2005 mit 92 Megatonnen CO2-Äquivalent. Prognose für heuer ist 66 Megatonnen CO2-Äquivalent. 2019 waren wir noch bei 80. Also da tut sich etwas. Und auch spannend, der Dieselverbrauch sinkt, der heißgeliebte Diesel.
Ja. Stichwort Dieselprivileg und also der, ja.
Genau. Also, ja. Wenn du mal zurückblickst, bevor wir auf das schauen, was die nächste Regierung vielleicht machen könnte, ein kurzes Resümee der letzten 5 Jahre Klimapolitik in Österreich, was sich da getan hat?
Sehr, sehr viel. Viel mehr, als ich muss sagen, ich persönlich erwartet hätte damals. Also, okay, ja, Grünen in der Regierung und so weiter. Aber halt der kleine Regierungspartner. Also da hat sich sehr, sehr viel in die positive Richtung entwickelt. Genug? Nein, leider natürlich nicht. Aber okay, ja, Emissionen gehen runter. Wenn man sich das dann näher anschaut, Emissionen in vielen Bereichen gehen viel schneller runter, im Verkehr noch nicht so schnell. Oder Emissionen seit 1990 sind im Prinzip fast überall gleich geblieben oder gesunken. im Verkehr gleich geblieben oder gestiegen. Das heißt, da gibt es dann bestimmte Dinge, die halt schwieriger sind zu lösen. Aber ja, da tut sich ja auch viel. Okay, so ja, Österreich ist ein Autofahrerland. Also Österreich außerhalb Wiens ist ein Autofahrerland. Und ja, mit der Pendelpauschale muss ich was tun und beim Dieselprivileg sowieso und so weiter. Da gibt es viele Dinge, viele Impulse, die gesetzt werden müssen. Okay, andererseits, okay, ich nenne das jetzt auf gut amerikanisch das Super Bowl-Wochenende der österreichischen Klimapolitik. Also das war der Freitag, der 1. Oktober 2021, wo das Klimaticket ausverhandelt wurde. Und dann am Sonntag, 3. Oktober, zwei Tage danach, wurde die CO2-Steuer ausverhandelt. Okay, so einerseits Zuckerbrot vor Peitsche, also zuerst die Subventionen, dann zwei Tage danach die Steuer. Und die Steuer selbst kam ja auch mit dem Klimabonus. Da ist ja auch die Kompensierung dabei, die übrigens auch im Endeffekt äußerst intelligent gemacht wurde. Okay, der Durchschnittswiener, also du bekommst deine 100 Euro oder bekamst deine 100 Euro im Jahr Klimabonus. Der Durchschnitts Tulnerfelder bekam 133 oder so, weiter draußen 166 und statt der Boden, du bekamst 200 Euro. Also so dieser Klimabonus, der gestaffelt war. Und übrigens, die Formel ist verdammt intelligent. Diese 100 Euro bleiben jetzt bestehen. Das heißt, der gestattene Bodener bekommt jetzt nicht für immer doppelt so viel wie der Wiener, sondern gestattener Bodnerinnen bekommen diese 100 Euro mehr. Okay, wenn jetzt der Klimabonus insgesamt von 100 auf 500 steigt oder von 100 auf 200, steigt der Unterschied nicht. Der Unterschied bleibt gleich. Also, mittellangfristige Sicht gesehen, genau die richtigen Incentives, um tatsächlich zum Beispiel zu bewirken, teilweise dazu beizutragen, dass sich ja die nächste Jungfamilie dazu entscheidet, ohne Auto in Wien zu wohnen, anstatt mit Auto und einer stundenlangen Autofahrt zurück in die Stadt. Okay, das ist jetzt nur diese zwei politischen Dinge. Und ja, da gab es am 24. Februar 2022 da eine leichte Ablenkung davon und also Maßnahmen seither, die sehr, sehr verständlich waren natürlich, aber die dann natürlich auch zu Emissionsanstiegen geführt haben. Also jetzt direkte Subventionen von Gas wieder mal und so weiter. Also nicht alles läuft in die richtige Richtung, auch nicht auf Bundespolitik-Ebene. Es tut sich sehr viel. Veränderung braucht Zeit. Und vielleicht das ist vielleicht der wichtigste Punkt. Also, okay, ÖBB hat gerade wieder mehr Nachtzüge angeheuert, angekauft, ja, sorry, danke, die Deutsch korrekt. Das dauert halt 10 Jahre, das dauert lange. Also, okay, so der Sprung jetzt zu sagen, okay, weniger billig Binnenflüge innerhalb Europas, weil es sich leicht auf Urlaub mit dem Nachtzug fahren lässt oder das wichtige Gespräch in Brüssel man aus Wien leicht mit dem Nachtzug erreichen kann. Also ja, besser jetzt als früher. Also den Nachtzug nach Brüssel oder den Nachtzug nach Amsterdam und den Nachtzug nach Berlin und so weiter gibt es tatsächlich. Toll, aber halt nicht ganz so verlässlich, wie es angebracht wäre oder nicht ganz so billig oder nicht ganz so erhältlich, wie es angebracht wäre. Und diese Veränderungen dauern halt tatsächlich verdammt lange und das ist vielleicht das wirkliche Problem hier. Also es geht um Veränderung. Es geht um radikale Veränderung, auch Verhaltensänderung. Klar, okay, und das dauert halt. Also, okay, meine Generation, ja, da gibt's tatsächlich viele meiner Klassenkolleginnen, die das eigene Einfamilienhaus draußen im Dulnerfeld gebaut haben. Okay, ja, dort werden sie noch 20, 30, 40 Jahre lang wohnen. Okay, die jetzige Generation oder die nächste macht das dann weniger, hoffentlich viel, viel weniger und hat dann weniger dieser Lock-in-Effekte und hat dann Trends, die dann vielleicht radikal in die richtige Richtung zeigen. Diese Trends begannen gerade, haben gerade begonnen, aber die werden sich dann in Emissionstrends, auf mittellangfristige Sicht abzeichnen.
Der Politik geht es oft um die kürzere Frist und man sieht auch, dass Dankbarkeit keine politische Kategorie ist, weil die Grünen in ihrem Kernanliegen über Gebühr verändert haben und in den Wahlen von 14% auf 8% abgestraft wurden. Aber ich würde gerne noch was anderes reden, nämlich der Klimabonus, den du angesprochen hast. Der ist ja, weil Österreich sparen muss, jetzt auch sehr umstritten, weil er auch viel höher ausbezahlt wurde, als eigentlich die CO2-Steuer ausgemacht hatte. Und jetzt gibt es sowohl in den Medien als auch in der Politik viele Stimmen, die sagen, pauschal abschaffen. Ich schreie da auf, weil ich auch international vernommen habe, dass viele Länder, etwa auch Deutschland, den österreichischen Klimabonus eigentlich so als Pioniermodell und Vorzeigermodell, wie man in der Zukunft bei hoffentlich immer weiter steigenden CO2-Steuern dieses Geld wieder an die Menschen zurückgibt. Ich nehme an, dass du maximal für eine Zurückstutzung oder Zurechtstutzung und nicht für eine pauschale Abschaffung des Klimabonus plädieren würdest. Stimmt das?
Ja, und auch gar nicht für eine Zurückstutzung. Also im Endeffekt, wir bräuchten ja mehr davon. Wir bräuchten mehr Incentives und also klar, okay, Stichwort Schuldenbremse und so weiter. Also natürlich, da gibt's Zielkonflikte, da gibt's Trade-offs. Aber okay, es geht nun mal um Investitionen heute, große teilweise Investitionen heute, die sich ja im Prinzip rasch, sehr, sehr rasch rentieren würden. Aber, okay, wir brauchen erstmals mehr Geld für diese Transportwende, Energiewende und so weiter.
Okay, aber Gernot, ganz kurz, um dich kurz zu unterbrechen, weil es beim Klimabonus geht es ja um die pauschale Rückzahlung von Geld an die Haushalte in Österreich und dann nicht um Investitionen. Und da
verstanden, ja, also okay, so natürlich, okay, also nein, es geht jetzt nicht darum, okay, du bekommst deine 200 Euro und mit der Auflage sie in die Wärmepumpe zu investieren und so weiter, klar. Genau. Es geht im Prinzip darum, um die Steuer, irgendwie politisch damals, politisch palatable zu machen, um sicherzustellen, dass es auch durchkommt. Ich würde sagen, es wäre tatsächlich ein Fehler, auch ein rein politischer Fehler, zu sagen, okay, ja, die Steuer bleibt, der Bonus verschwindet. Was natürlich auch der Fall ist, und okay, ich habe das persönlich nie erlebt, also ich habe meine Kindheit, Jugend in Österreich verbracht und als 18-Jähriger bin ich nach Amerika ausgewandert. Also ich habe das selbst nie erlebt, aber so die Tatsache, dass es ja sehr, sehr viele dieser im Prinzip staatlichen Zahlungen gibt, die, okay, da kommt der Kinderbonus und der Klimabonus und das Kindergeld oder wie die Dinge alle heißen und da kommen immer vom Finanzminister so diese 10, 15, 100 und so weiter Euro-Schecks, wo im Endeffekt kaum jemand dann den Überblick hat oder im Prinzip die direkte Verbindung schafft. Und das ist vielleicht das einzige Problem beim Klimabonus. Also das wirklich einzige Implementierungsproblem im Endeffekt, würde ich sagen, ist, dass Menschen ja kaum diese direkte Verbindung machen. Das heißt, die CO2-Steuer, die siehst du an der Tankstelle direkt, mehr oder weniger. Den Klimabonus, der kommt halt dann irgendwann einmal aufs Konto und da, okay, 100 Euro mehr im Jahr, 200 Euro mehr im Jahr, ja, machen einen Unterschied, klar, aber okay, das war's. Und vielleicht, das ist vielleicht auch im Endeffekt, vielleicht ist es ein Aufruf zum Populismus. Also okay, wie würde das Trump machen? Wie hat's Trump gemacht? Trump diese Covid-Checks unterschreibt er selbst, also jetzt nicht persönlich, aber die Unterschrift auf dem Scheck schaut so tatsächlich so aus, wie wenn sie unterschrieben hätte mit seinen Sharpies und so weiter. Und der Scheck, die Abschrift, also die Adresse am Kuvert, ist also höchstpersönlich von deinem Präsidenten an dich gesendet, so auf die Art. Natürlich, okay, in Amerika, Biden hat das nicht gemacht. Biden würde das so nie machen. Demokraten würden das leider, würde ich sagen, kaum machen. Populisten machen das. Okay, in Österreich jetzt, ja, also da gab es jetzt nicht, also hat nicht jeder höchstpersönlich einen Brief bekommen von der Leonore Gewessler unterschrieben, wo groß drinnen steht, dass dank der grünen Politik in der Regierung und dank des Vizekanzlers und der Klimaministerin und so weiter, ihr jetzt alle diese 100 bis 200 Euro bekommt. Das wäre zu populistisch. Heißt natürlich auch, dass niemand wirklich diese Verbindung herstellt oder kaum jemand diese direkte Verbindung herstellt.
Jörg Haider hat das Geld sogar im Bar ausgeteilt, aber es ist wieder eine andere Geschichte.
Das ist, okay, vielleicht, das wäre vielleicht ein Schritt zu, aber okay, so vielleicht Trump 2, vielleicht passiert das. Da die Hubschrauber, die da Geld austeilen über uns.
Gernot, wir kommen zum Schluss. Wenn es ums Einsparen geht, und du hast jetzt schon beschrieben, wie sehr sich ökonomisch viel in die richtige Richtung zu sauberer Energie, sauberen Autos, so sauberen Autos sein kann, verschiebt, brauchen E-Autos, brauchen Erneuerbare, also E-Autos, Solarenergie, brauchen die noch Förderungen überhaupt?
Ah, tun sie. Vor allem, weil, wenn es um die Förderungen geht, es geht ja um die Einsparung der fossilen Förderungen. Das ist ja das wirkliche Problem. Also das wirkliche Problem ist im Endeffekt bei der Ökologisierung der Wirtschaft geht es ja leider immer noch darum, dass wir die fossilen Energieträger viel zu sehr fördern. Also das war, okay, so 24. Februar damals, also okay, kann man schon vorstellen, es dauert ein bisschen, weil so der 25. Februar, am 26. Februar war Skispringen im Fernsehen, okay, da tut man mal gar nichts, das heißt, es dauert eine Woche oder so, bis wir darauf reagieren, aber okay, Wochen danach gab es immer noch Heizkesselförderungen, Gasheizungen wurden immer noch gefördert, also nicht auf Bundesebene, aber Bundesländer. Ja, in Oberösterreich eine neue Gasheizung, zwei Wochen nach der russischen Invasion der Ukraine, bekamst du immer noch deine 1.000 Euro für die neuen Gasheizung. Das heißt, wir fördern, und also das gibt es Gott sei Dank nicht mehr, aber, okay, zeigt nur auf, dass bis dahin und immer noch in vielen anderen Dimensionen fossile Energieträger gefördert werden. Und ja, also, okay, die Pendlerpauschale insgesamt, fördert ja jetzt zum Beispiel nicht das Radfahren. Also ja, jetzt tatsächlich Bestrebungen, das auch zu machen, toll, aber...
So, und die letzten 2-3 Minuten der Aufnahme sind leider im Internet Nirvana verloren gegangen. Aber was Gernot hier im Prinzip einfach noch sagt, ist, dass eine Ökologisierung der Pendlerpauschale dringend geboten ist und dass man, bevor man darüber nachdenkt, Förderungen für Erneuerbare oder E-Autos zu kürzen, man mal bei den Förderungen für fossile Energien anfangen sollte. Dann habe ich ihn noch gefragt, was er sich denn vom Christkind wünscht, beziehungsweise von der nächsten Regierung. Und da meinte Gernot, er wünscht sich, dass die nächste Regierung in Österreich Klimaschutz als Wirtschaftspolitik ansieht. Es gehe darum, die Wirtschaft für die Zukunft wettbewerbsfähig zu machen. Die technischen Trends seien unumkehrbar. Und die Politik müsse in die nötige Infrastruktur dafür investieren, und zwar nicht morgen, sondern heute. Dann könne man die Chancen nutzen, die durch die Trump-USA entstehen dürften. Genau, und das war's. Für mich war das super inspirierend, das Gespräch, und ich hoffe für euch auch. Schreibt mir gerne euer Feedback an sonneundstahl.at/kontakt. Schreibt mir auch gerne, was ihr euch für nächstes Jahr wünscht von mir und in meiner Arbeit hier bei Sonne und Stahl. Es wird wieder regelmäßiger Folgen geben. Dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal ganz ausdrücklich bei allen 79 Freunden der Sonne bedanken, die das Projekt jetzt auch nach der Dürreperiode noch unterstützen. Mehr Infos Infos dazu, was 2025 kommt, gibt es dann nochmal gesondert. Und wer unseren lösungsorientierten, pragmatischen Zugang zur Nachhaltigkeit unterstützen möchte, helft mit auf sonneundstahl.at/Freunde. Vielen Dank und bis sehr bald, euer Andreas.